Herzlich willkommen beim Podcast Beruf und Chance, in dem es ja, wie Sie wissen, darum geht, wie Arbeit glücklich macht. Wir haben diesmal mit Joachim Gripp gesprochen. Wir, das sind meine Kollegin Ursula Kals und ich, Uwe Marx, beide Redakteure in der Wirtschaftsredaktion der FAZ. Und Joachim Gripp ist jemand, der uns sagen kann, wie ein Büro glücklich macht oder eben auch unglücklich. Er ist nämlich Chef von Design Offices in Nürnberg, eine Firma, die hunderttausende Quadratmeter Bürofläche in Deutschland vermietet, und zwar an Konzerne, an Mittelständler, an Selbstständige, wer auch immer da arbeiten will. Und die richten ihre Büros so ein, dass sie nicht nur schön sind, sie sollen auch kreativ machen und glücklich sowieso. Also wir haben Joachim Gripp hier zu Besuch gehabt und mit ihm in unserem Podcast gesprochen. Hören wir mal rein.
Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Herr Gripp, herzlich willkommen bei uns bei der FAZ. Wir sind jetzt mit Ihnen hier mit dem Aufzug in den 12. Stock des FAZ-Towers gefahren, hier reingegangen ins Podcast-Studio und hat sofort das Gefühl, boah, der hat alle unsere Büros gesehen. Und der hat jetzt bestimmt schon eine Meinung, das ist ja ganz fürchterlich hier oder nee, haben Sie gut gemacht. Scannen Sie Ihre Umgebung, wenn Sie so in Büroumgebung sind und denken sich, um Himmels Willen, was für Hasenstelle oder was für eine tolle Einrichtung. Also A, machen Sie das und B, was haben Sie für einen Eindruck hier von der FAZ so auf die Schnelle?
Hallo Marx, das sind ganz schön steile Vorlagen schon zum Beginn, aber klar scanne ich mich sofort und alle drumherum auch und ich scanne auch Sie. Das heißt, das Wichtigste ist mal, wie verhält sich denn der Mitarbeiter im Büro? Das ist für mich das größte Kriterium.
Das ist ja sehr verstörend, oder diese Bemerkung.
Ja, jetzt sind wir dran, nicht die Architektur.
So, und das Zusammenspiel aus Architektur, Lage, der Blick ist ziemlich atemberaubend hier und dem, wie Sie empfangen im Büro, hat mir schon gezeigt, dass Sie sich erstmal recht ordentlich wohlfühlen, ganz gut aufgehoben fühlen und damit hat das Büro zu Beginn mal eine Menge richtig gemacht.
Interessante Perspektive. Ich habe jetzt damit gerechnet, Schreibtische, weiß ich nicht, Glaswände vor den Büros, die Stühle, die hier stehen oder Sessel oder was auch immer. Aha, so rum. Also die Mitarbeiter sind happy, also ist das Büro gut. Das ist schon mal eine...
Das Büro ist, wenn es gut gemacht ist, erstmal eine Energieproduktionsstätte. Davon muss man eigentlich ausgehen. Man kommt her, um was zu schaffen, was man sonst nicht schaffen könnte, meistens im Zusammenspiel mit den Kolleginnen und Kollegen. Dafür ist es eigentlich da. Und wenn das Büro da positiv wirkt, dann ist es eine gute Voraussetzung. Und da gibt es noch ein paar weitere Bedingungen oder Möglichkeiten, gut zu arbeiten und da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen.
Aber wenn Sie sagen Energieproduktionsstätte, dann ist ja ein bisschen die Frage, wenn man netten Besucher empfängt, das ist ja nicht so ganz typisch, ne? Also so gern wir immer mal wieder Besucher haben, normalerweise sitzen wir ja hier alleine und arbeiten für uns hin. Dann wirken wir vielleicht, Uwe, hier und da auch anders oder nicht so vollkommen in dieser Wohlfühlatmosphäre. Energiespender, was machen denn Leute, die so mit moderner Architektur so gar nichts anfangen können? Denn das ist ja schon sehr, sehr modern und hier gibt es wenig Pflanzen, wenig Bilder, also wenig, was auch sicher ein Großteil der Leute so als Wohlfühlatmosphäre definieren würde.
Bei den Pflanzen haben Sie es gleich getroffen, das vermisse ich sehr. Das ist auch jetzt tatsächlich auch wissenschaftlich relativ leicht belegbar, dass eine ordentliche grüne Dosis im Raum wirklich hilft beim Wohlfühlen.
15%, ne? Ja. Arbeitsleistung.
Ja, wir haben bei Design Offices haben wir mal eine große Beratungsfirma aus der Immobilienbranche gebeten, unser Produkt und das heißt vor allen Dingen auch das Verhalten unserer Nutzer zu untersuchen. Und sehr aufwendige Untersuchung, hoch lehrreich. Und eine der wenigen Punkte, die sie uns groß ins Stammbuch geschrieben haben, war noch mehr Pflanzen. Wir haben schon relativ viele Pflanzen, aber man kann davon fast nicht genug bekommen.
finde ich eine super grüne Botschaft, ne? Weil ich auch wirklich finde, also es gibt ja diese wahnsinnsmodernen Mooswände inzwischen.
Da habe ich meistens eine Schwierigkeit mit, muss ich sagen. Ich finde, die wirken oftmals auch halbtot, weil Moos ist ja pflegeleicht, darum geht es ja. Und ich glaube, man muss dann nicht jedes Thema zum totalen Kompromiss werden lassen. Ein bisschen pflegebedürftiges, dafür wirklich auch vitaleres Pflänzchen hilft dann schon noch mehr.
Wäre ihm lieber. Also die gute alte Grünlilie, die feiert ja ganz komische Revivals. Ja, früher so ganz böse als Sekretärin, Staubfänger, deklassiert, fand ich schon immer irgendwie daneben, diese Idee, aber ganz erstaunlich, ja, die sieht man jetzt ja in vielen, diese Geigenfeige, aber wir haben es hier gar nicht dschungelmäßig.
Ne? Aber immer echt oder auch mal Plastik?
Was der Punkt, soll's? Dirty Secret, ab 2,50 Meter Höhe darf es auch Plastik sein, aber dann von bester Qualität.
Boah.
Nee, weil es geht um den Gesamteindruck tatsächlich.
Ernsthaft?
Ja, ist wirklich so. Wir müssen sich vorstellen, wir haben in Gemeinschaftsflächen, also so rund um die Pantries, also das, was man früher Teeküche nannte, aber nicht wiedererkennt, wenn man zu uns kommt, dann sind das fast raumhohe grüne Inseln und da darf man schon mal mischen. Das Entscheidende ist das, was sie wirklich spüren, sehen und dann auch anfassen können, das muss schon echt sein. Und deswegen gehört zu einem modernen Büro gehört auch Gartenarbeit.
Also ehrlich gesagt, Plastik, Efeu oder so auch, wenn das unten dann irgendwie echt ist, also ich mag es mir nicht so richtig vorstellen.
Ich verspreche Ihnen, Sie werden es gar nicht merken, denn auch da ist der Fortschritt nicht stehen geblieben. Das heißt, was die Hersteller von solchen Pflanzen-Nachahmungsprodukten drauf haben, da kann man schon ab und zu mal mit der Zunge schnalzen.
Aber das, glaube ich, ist doch erst recht verstörend, ja. Ich mag doch nicht so Fake-Pflanzen. Also Lebendigkeit sieht aber anders aus.
Wir einigen uns ja darauf, dass es immer besser geht. Aber bevor es entweder, wie bei Ihnen hier aussieht, nämlich pflanzenfrei oder verdorrt und ausgedünnt, mache ich lieber den Kompromiss. Und der heißt, das, was Sie wirklich nahe bekommen, ist immer echt und muss aber auch echt gepflegt werden. Also wir haben wirklich Routinen und echte Jobs dafür. Mhm. Teilweise natürlich auch technische Unterstützung. So heißen spezielle Lampen, brauchst du in den Ecken, die nicht vom Tageslicht so häufig gesehen werden. Da muss man dann alles dafür tun, dass die Pflanzen dort trotzdem noch gut funktionieren. Das heißt auch regelmäßig versetzen. Also Sie merken schon, in so einem modernen Büro guckt man sich nicht nur die Möbel an.
Aber ich darf bei den beiden Pflanzenverstehern hier jetzt im Podcast, darf ich schon hierbleiben, ja? Obwohl ich sagen muss, Pflanzen sind mir völlig wurscht. Also ein schönes Bild irgendwo, nett, oder irgendwie ein bisschen Farbe im Büro. Ja, aber Pflanze klingt für mich total 80er. Aber ich lasse mich überzeugen, offenbar gibt es auch Angebote, die nicht mehr vergleichbar sind mit denen von früher.
Und ich glaube, es gibt schon eine große Sehnsucht, sich gerade in so Betonbauten ja auch ein Stück Natur zurückzuholen. Aber das Stichwort Bilder finde ich natürlich auch toll. Das triggert mich ja noch viel mehr an. Das ist für mich so ein ganz schlimmes Kriterium, wenn man in Büros kommt, wo die Wände total kahl sind. Wie ist denn hier die Meinung in unserem Studio dazu?
Ja, also wir glauben fest an die Gestaltung von Räumen, das heißt auch an die Strukturgebung an der Wand. Es kann nicht sein, dass es eine nackte, kahle Wand ist, schon gar nicht eine weiße oder lichtweiße Wand. Das heißt, wir lösen es meistens mit Regalen. Das heißt, es ist eher eine Sammlung von interessanten Objekten, von der Uhr über Bücher, sehr viel auch diese berüchtigten Coffee-Table-Books, also sehr viele Sachen, die wahrscheinlich nicht unbedingt gelesen werden, aber die einen atmosphärischen Beitrag leisten. Und dann eben auch Deko-Elemente, es gibt von Vitra diese herrlichen Holzvögel etc. Das sind Sachen, die sich immer bewähren und die einem Raum Gestaltung verleihen. Und das ist uns sehr wichtig. Echte Bilder hängen wir gar nicht auf, sondern dann ab und zu steht auf einem Board mal ein großes Plakat als Pappausdruck sozusagen. Solche Sachen schon. Es darf gern ein bisschen hingeworfen wirken. Es darf gern auch angefasst werden. Und wir sind nicht ganz so furchtbar klassisch an der Wand festgenagelt unterwegs, weil bei uns gilt eigentlich immer, dass der Raum sich bitte dem Bedürfnis und der Arbeit anpassen möge und nicht umgekehrt. Das heißt, jeder von unseren Kunden und unseren Nutzern hat nicht nur das Recht, sondern auch durchaus den Anreiz, es ab und zu mal zu verschieben, es ab und zu mal umzustellen, es ab und zu mal anders aussehen zu lassen. Und das ist gut.
Was würden Sie denn machen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ein tolles Ausstellungsplakat, gefällt mir, finde ich ästhetisch ganz toll, habe ich da eine Chance, das sozusagen trotzdem Rahmen zu lassen und ihnen dann nahezulegen, können wir das auf so eine Buchleiste stellen oder auf eine Regalleiste oder bestimmen Sie dann auch, was für Bilder da gezeigt werden?
Also wir dekorieren die Räumlichkeiten bis zu dem Zeitpunkt nach unserem Gusto und das ist auch tatsächlich durchgängig. Wir haben 50 Häuser in Deutschland, die dann auch Wiedererkennungseffekte natürlich haben sollen, bis sie den Raum mieten.
Ach so.
Was sie in dem Raum machen, ist ihr Thema. Also wir halten auch von der Farbwelt her uns eher dezent. Das heißt, da ist sehr viel Anthrazit, sehr viel Grau, auch wärmere Töne. Aber nie schreiend und nie plakativ, weil wir uns gar nicht in den Vordergrund drängeln wollen, sondern wenn dann wir arbeiten vor allem mit größeren Firmen, wenn die sagt, ich will meine eigene Corporate Identity, meine eigene Farbwelt, mein Logo hier inszenieren, weil am Ende die Mitarbeitenden ja zu mir kommen sollen und nicht zu Design Offices, also die kommen ja in mein Büro, dann ist das vor einem dezenten Hintergrund einfacher. Und dann beißt sich nichts und dann sagen wir herzlich gerne. Also wir sind immer froh, wenn jemand sagt, das ist doch jetzt meins. Und es auch dann zeigt. Das ist nämlich für die eben angesprochene Identifikation und den Energielevel schon besser.
Gibt es denn noch so diese No-Gos, also sowas aus den 80er Jahren oder so übrig geblieben ist? Oder sagen Sie, nee, heute sind schon, weiß ich nicht, 95-99% der Büros so solide eingerichtet, dass nichts zu meckern gibt? Und oder gibt es noch wirklich diese grausamen Überbleibsel?
Weit überwiegend grausam.
Sagen Sie mal Ihre Liste der Grausamkeiten. Na, also,
erstmal das Büro, in dem ich zähle mich ja zur gleichen Generation wie Sie, in dem wir groß geworden sind, war rein effizienzbasiert und einheitsbrei. So heißen, man hat sich immer nur unter Kostenminimierungsaspekten auf den kleinsten noch zumutbaren Nenner herabgelassen, so beim Flächenaufmaß, wie viel Quadratmeter kriegt denn der Einzelne, als auch bei der Frage, was drumherum noch gemacht wird. Also möglichst wenig Großzügigkeit, möglichst wenig Extravaganz und möglichst wenig Ineffizienz. Und das hat man auch mal schön bezeichnet als begehbare Excel-Tabellen. Das waren die alten Büros. Und die gibt's immer noch. Und die gibt's immer noch zu großem Maße. Da ist dann der Flur, natürlich Linoleum belegt, ist dann komplett genau so breit, wie es die feuerpolizeilichen Vorschriften verlangen. Und nicht einen Zentimeter breiter. Das heißt, da wird kein Platz verschwendet und damit wird auch keine Großzügigkeit und auch keine Aufenthaltsqualität geschaffen. Ist immer noch sehr verbreitet. Dieses alte Büro hat keine Zukunft und ist mehr oder weniger im Sterben begriffen und da gibt es auch keinen Grund zu trauern. Niemand braucht das, niemand möchte da zurück und früher war das Büro ja auch kein Sehnsuchtsort, oder? Und mittlerweile versuchen wir schon mehr aus der Hotellerie zu lernen und Aufenthaltsqualität zu schaffen, was immer eine Kombination aus Hardware, sprich guten Räumen, guten Möbeln und Software, sprich Service sein muss. Und das zusammen macht dann für, und da kommen wir auch noch drauf, nicht mehr 5 Tage die Woche, das ist vorbei. Das Homeoffice hat eine große Rolle, die es weiterhin sinnvollerweise behalten wird, von vielleicht 2 oder 3 Tagen die Woche in den meisten Firmen, die ich sehe bei uns. Dann muss man sagen, okay, für die anderen 2 bis 3 Tage die Woche muss doch da was passieren. Und das, was da passiert, ist meistens eben angeregtes Miteinander, angeregtes Zusammenarbeiten an oftmals kreativen, meistens neuen Themen.
Es gibt Büros, die werden regelrecht jetzt so als Abenteuerspielplätze inszeniert. Ja, das ist mir persönlich ein bisschen zu viel Inszenierung, aber Sie sagen, Aufenthaltsqualität sollen die liefern, diese Stätten. Was gehört dazu? Uwe, was wäre denn für dich so das Relevanteste, was man da haben sollte?
Idealerweise gutes Essen, gut zu trinken, würde ich sagen.
Und damit fängt alles an.
Ja, also Sie sind ja oder Sie waren ja mal gastronomisch aktiv. Essen ist Ihnen wichtig, das weiß ich, also professionell gesehen, mir auch. Also wenn ich was Ordentliches zu trinken bekomme, der Kaffee sollte schon eine gewisse Qualität haben. Wasser finde ich gut, also Sprudelwasser, da bin ich ja schon genügsam. Beim Essen weiß ich gar nicht, was muss da ein Arbeitgeber, muss da der Obstkorb stehen, muss da die Vitrine stehen mit irgendwelchen anderen Getränken, weiß ich gar nicht. Bin ich nicht verwöhnt, würde ich gerne nehmen, habe ich noch nicht.
Tatsächlich fängt alles mit dem Kaffee an. Kaffee ist das Allerwichtigste im Büro. Und ich kann als alter Gastronom und natürlich auch als ausgebildeter Barista da ein langes Lied von singen. Das nervt viele meiner Kollegen, aber wir fangen jetzt auch bei Design Offices flächendeckend an und werden noch im Februar, ist der große Rollout-Termin, an jedem Standort jeden Morgen Barista-Kaffee für unsere Kunden verschenken, also anbieten, kostenfrei. Weil das ist der erste Gruß des Tages, ist der tatsächlich die Menschen in eine andere Stimmung versetzt. Und diese Stimmung ist nicht einfach nur nice to have, die ist produktivitätssteigernd.
Das finde ich ja so interessant. Da kann man natürlich sagen, wir reden jetzt über Wasser, über Kaffee. Aber ich muss auch sagen, bei dem Umzug im Tower, das ist für mich so ein Riesenfortschritt, dass wir jetzt wirklich hochwertige Sprudelmaschinen haben. Ja, diese Kastenschlepperei, diese Organisation fällt weg. Guter Kaffee macht einen glücklich. Also es hängt auch an diesen Äußerlichkeiten.
Total. Weil es einfach zu Routinen beiträgt, die positiv sind.
Da würde ich einen Schritt weiter gehen, weil Sie sagten ja sofort in dem Nebensatz, das heißt Aufenthaltsqualität, also einfach, weil ich dann lieber mit anderen auch in der Kaffeeküche stehe. Das spielt auch eine Rolle, ne? Dass die Küchen sozusagen in diese Büroräume richtig mittig integriert werden.
Sehr, sehr wichtig, weil wir fest davon ausgehen, dass niemand, der heute noch ins Büro kommt, da in einer Pose den ganzen Tag verharren will oder muss. Wer wirklich ganz stumpf nur an einem Rechner arbeitet, kann das auch zu Hause machen. Wer ins Büro kommt, dem geht es um die Interaktion. Und Interaktion findet durch Bewegung statt. Das heißt, unsere Häuser werden auch tatsächlich dafür gebaut und designt, dass man sich am Tag in verschiedensten Räumlichkeiten, in verschiedensten Konstellationen aufhält. Und da ist die Küche, das wissen wir alle, natürlich ein natürlicher Anziehungspunkt. Und entsprechend sind die Küchen dann überall mit großen Räumlichkeiten drumherum versehen, sprich aufenthaltsermöglichend und auch einladend. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil die Kunden da eben nicht nur ihre Bedürfnisse, sondern auch wirklich ihre Anregung holen.
Das klingt natürlich jetzt, also einerseits stimmig, andererseits haben wir ja auch noch eben gesehen, ein netter Kollege, der kam mit einer Tupperdose, ambitioniert befüllt morgens. Wie sehen Sie das denn? Die kann ich mir ja auch nehmen und mich trotzdem irgendwie im Kreis der Kollegen zusammensetzen, in eine Couch-Garnitur.
Also erstmal sind wir gar nicht missionarisch unterwegs bei sowas. Wir machen Angebote. Und was wir sehen ist, was als erfolgreichstes Angebot wahrgenommen wird, ist, dass es Gelegenheiten gibt, und dafür kann man als Serviceanbieter ja durchaus sorgen, dass es gemeinsame Gelegenheit zum Essen gibt. Also am liebsten ein langer Tisch in einer speziell dafür eingerichteten Ecke, also unter anderem die Küche. Oder wir haben dann auch teilweise eben Freiräume in Lounges, wir nennen das dann auch Eatery und was noch alles, ja, wo man sagt, das ist wirklich der Ort, wo man hingeht. Früher im Kloster wäre es das Refektorium gewesen. Ja, und da ist dann eben alles bereitet, aber es geht dann darum, den Austausch auch oftmals mit Leuten, die aus einer anderen Firma kommen oder aus einer anderen Abteilung. Und dann ist plötzlich ein ganz anderer Kontakt möglich. Und das ist die Magie.
Und wie machen Sie das denn beim Kloster, um das Beispiel mal aufzugreifen? Da hat man ja sehr rigide Zeiten. Ja, da ist der Tag ja sehr strukturiert. Das heißt aber, diese Essgelegenheit, die kann ich dann aufsuchen, wann immer es mir auch passt. Ja. Und dann gesellen sich da andere zu.
Das ist quasi so ein Angebot. Das würde nicht funktionieren, weil es ja noch warm sein soll. Das heißt, wir gucken schon darauf, dass man sich vorher verabredet. Dafür gibt es entweder elektronische Möglichkeiten über die App, ne, wo man dann eben das Angebot bekommt und dann auch zusagt. Und dann weiß man, innerhalb der nächsten halben Stunde gibt es da was. Ja, und dann trifft man auch die anderen Leute. Oder man hat eben normale Strichlisten oder sowas. Na, das geht schon alles. Aber es geht immer um die soziale Komponente, die in der Abstimmung besteht. Wir nehmen das sehr, sehr wichtig als Bürobetreiber, dass die Leute verstehen, dass sie eben nicht auf ihrer Insel unterwegs sind. Deswegen der Kollege, der mit seinem eigenen Essen kommt, der entscheidet das frei, aber er nutzt tatsächlich in meiner Wahrnehmung nicht alle Möglichkeiten des Arbeitstages voll. Das kann zu seiner Situation passen, weil er sagt, ich muss jetzt voll konzentriert alleine an meinem Thema arbeiten. Dann ist es natürlich genau richtig. Aber für viele der Tätigkeiten, die in den Büros heutzutage in Teams zu leisten sind, ist die Austauschqualität beim Essen sehr förderlich.
Ist das alles auch ein Appell gegen das Einzelbüro? So von wegen, Sie sagen, Begegnung ist sehr wichtig, Austausch, Kommunikation. Nun ist das Einzelbüro ja im Prinzip das Gegenmodell. Ne? Da verschanzt sich jemand, das mag für eine Weile ganz okay sein. Aber haben Sie beim Einzelbüro irgendwie ein ungutes Gefühl oder sagen Sie, na gut, muss halt sein?
Und, nee, die Mischung macht's. Wir haben überall auch Einzelbüros, Rückzugsorte, Fokusräume, auch Ruheräume, ist ganz, ganz wichtig. Aber die Mischung macht's. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, wir glauben nicht daran, dass jemand in einer Pose verharren sollte den Tag über. Wir sehen es auch nicht. Ja, wenn die Forscher bei uns reingucken, dann messen die, wie viel rumgelaufen wird. Das ist teilweise schon hochinteressant, dass eigentlich in den gemieteten Einzelbüros die Leute vielleicht nur ein Drittel des Tages verbringen. Und den Rest eben dann doch in andere Umgebungen, bis hin zum Innenhof, der Dachterrasse, zum Telefonieren rausgehen, all solche Sachen. Aber es gibt natürlich genau diesen Bedarf nach Ruhe für bestimmte Tätigkeiten. Und dafür muss in der Bürolandschaft, lassen Sie uns das mal ein bisschen blumig sagen, müssen eben auch da Zonen eingerichtet sein, in denen das möglich ist. Die Magie ist immer diese Kombination.
Aber ein Großteil, rede ich mal so etwas dagegen, ein Großteil wirklich der akademischen Tätigkeiten, wo man sich hoch konzentrieren muss und wo man wirklich auch sehr effizient geistige Leistung produzieren, abliefern muss. Nach meiner Wahrnehmung findet die nach wie vor in der Einzelarbeit statt. Wie hoch wird denn da der Druck ausgeübt, wenn ich jetzt sage, ich habe aber auch viele Tage, da möchte ich mich 90% meiner Arbeitszeit wirklich in meiner Butze verschanzen, da mache ich es mir mucklig und schön und stell meine Pflanzen auf und meine Bilder, die ich haben möchte, und mach aber auch die Tür zu. Ich kann ja mittags einen Kopf rausstrecken und mach trotzdem mein Socializing, meinen kreativen Austausch, aber ein Großteil möchte ich trotzdem in diesem Büro sind. Wie begegnen Sie so Leuten? Sterben die aus oder gibt es die nach wie vor?
Wir haben überhaupt keinen Widerspruch. Ich sage nur, dafür wird das Büro in Zukunft kaum noch genutzt werden. Das macht das Homeoffice.
Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Okay. Das heißt, die Leute haben dann die Freiheit, zu Hause zu sein, sich das hochindividualistisch zu gestalten. Aber sie wollen dann so viel Attraktivität und Austausch und auch Erlebnischarakter, sage ich mal, schaffen, dass ich dann trotzdem so als introvertierte Einzelarbeiterin so den Impetus habe, ich schwirre mindestens 3 Tage die Woche dahin, wo sehr viel Lebendigkeit herrscht.
Also wir sind ja an der Schnittstelle zwischen den Nutzern und den Chefs. Ja? Und die ganze Frage, was soll das Büro denn überhaupt leisten, ist neu. Das Büro war früher einfach da. Mhm. Und es war auch klar. Und da hat man sich halt auch nicht drum gekümmert. Das war ein Monopolist.
Es gab ja auch keine Alternative.
So. Wenn man Monopolist ist, dann wird man lazy halt. Ja? Und das wird jetzt alles aufgebrochen. Das heißt, das Homeoffice hat das Monopol ein für alle Mal zerstört. Und damit viele neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, ist von daher, und ich betreibe Büros, ich finde das super, dass es das Homeoffice gibt, weil es wirft den Fokus auf die Frage, was das Büro denn besser kann als das Homeoffice auf. Und das ist, wo wir uns sehr wohlfühlen in der Diskussion. Wie häufig das am Ende genutzt werden muss, hängt natürlich vom einzelnen Job ab und von der einzelnen Firma. Unsere Beobachtung ist aber schon sehr einfach die, je innovationslastiger das Geschäftsmodell, desto mehr Büro ist nötig. Innovation und Einzelarbeit vertragen sich nur bedingt. Mhm. Es sei denn, man ist jetzt ein genialer Schöpfer, das ist eine andere Sache. Aber die Firmen, die in der Kollaboration was Neues schaffen müssen, sind eben auf die physische Interaktion sehr stark angewiesen. Und es ist auch kein Zufall, dass solche Firmen wie Meta, die ja angeblich vom Metaversum träumen, 100% Anwesenheitspflicht in ihren Büros verfügen. Ne? Das ist eine feine Ironie, die aber eben zeigt, dass es tatsächlich nicht nur ein Kontrollbedürfnis da gibt, das ist da bestimmt auch mit drin, aber eben auch die klare Überzeugung, nur durch die Reibung mit verschiedenen Situationen, verschiedenen Leuten vor Ort entsteht das, was wir an Austausch brauchen. Also von daher, ja, die Mischung muss jeder für sich finden, Firma jobabhängig, auch typabhängig. Aber wir sehen, dass unsere Kunden uns fragen, wie könnt ihr uns helfen, die Mitarbeitenden in einer möglichst guten Stimmung und ohne Druck zu den Gelegenheiten ins Büro zu locken, muss man fast schon sagen, bei denen wir echt gemeinsam was schaffen wollen.
Dann sprechen wir doch nochmal über das Stichwort Abenteuerspielplatz. Welche Rolle spielt denn Sport? Ja, also ich denke, so früher war ja schon vor 15 Jahren wahnsinnig innovativ, wenn jemand eine Tischtennisplatte irgendwo hinstellte. Ne? Da war einer, der wurde dann genannt Feel-Good-Manager und der guckte, dass die Schläger da sind und dass man es macht. Was gibt's denn da an Neuem, Herr Gripp? Was haben Sie denn da für Ideen, die unsere Hörer jetzt vielleicht auch zum Staunen bringen und uns auch.
So richtig viel Neues wird es da nicht geben. Die Basics kommen wieder hoch. Also der totgesagte Tischkicker erlebt gerade ein Revival, was nicht unbedingt meine bevorzugte Entwicklung ist, weil ich finde die ja furchtbar laut. Obwohl es auch Korkbälle gibt neuerdings. Also man macht sich Gedanken. Sie sind natürlich trotzdem populär, weil es gar nicht um Sport als Sport geht, sondern um Spiel. Spiel ist eigentlich das Hauptmotiv. Natürlich gibt es auch Yoga. Yoga ist sehr seriöser Sport und das wird immer wieder mal gerne auch angenommen. Unter uns, wenn wir Yogastunden anbieten, und das ist unser Bestreben ist, ein Programm zu kuratieren. Wir wollen den Nutzern des Büros verlässlich sagen, hier gibt es 3-4 Mal die Woche was, wo du mitmachen kannst, wo du andere triffst. Das meiste hat mit Inhalten zu tun, tatsächlich, also kurze Vorträge, Impulse, bisschen Austausch, was macht der Nachbar eigentlich? Ja, aber eben auch mal sowas wie Sport. Wenn wir Yoga anbieten, ist das sozusagen ein Klassiker. Natürlich kann man sich vorstellen, die Akzeptanz ist hoch, die Teilnahme nicht. Ja, das ist ja immer so ein Thema, wie viele Menschen gehen dann wirklich mit der Yogamatte dahin. Aber man macht das Angebot gerne für die Minderheit, die es gerne auch annimmt. Der Rest sucht eher nach kurzen Betätigungsmöglichkeiten spielerischer Art. Und da ist sowas wie der Kicker tatsächlich nicht tot zu kriegen. Es gibt auch Firmen, die gerne Dartscheiben bewerfen. Aber viel mehr sehe ich nicht. Schon gar nicht sehe ich irgendwas mit VR-Brillen. Schon gar nicht sehe ich irgendwas mit voll digitalisierten Themen oder Augmented Reality, weil das tatsächlich auch dem Grund, dahinterliegenden Grundanspruch nach meinem Verständnis nicht förderlich ist, denn es geht darum, mit anderen sich auszutauschen und nicht in eine Parallelwelt abzutauchen. Und deswegen sind solche einfach verständlichen Sachen wie ein Tischkicker nicht wegzudenken.
Ein Kollege hat uns auf dem Weg hierhin mitgegeben, frag ihn doch mal, ob man sich nicht Filme angucken kann zusammen. Also wir jetzt in der Wirtschaftsredaktion zum Beispiel, ihr könntet euch doch Filme angucken über Immobilienkrise oder Finanzkrise oder sowas. Und dann sprecht ihr drüber und kommt da zusammen. Da frage ich mich, erstens, ist das eine völlig spinnerte Idee? Und zweitens, geht es nicht auch irgendwann so weit so im Büro von wegen, hey, ihr habt noch ein Privatleben, ihr müsst nicht alles, was möglich ist, dann zusammen machen in der Arbeit. Früher war ja auch die Haltung, in der Arbeit wird gearbeitet, Ende. Deswegen waren die auch so schmucklos, die Büros vermutlich. Da hat man das fein säuberlich getrennt. Also wie sehr darf sowas auch ineinander übergehen oder eben nicht?
Wir fördern das sehr tatsächlich. Wir haben immer schon gesagt, es gibt 4 Modi, in denen fast jeder arbeitet, vom Fokus, über den wir es eben ausführlich hatten, über die intensive Zusammenarbeit in kleinen Gruppen, auch bis hin zu Verhandlungen, auch mal sowas wie Lernen, also Seminare, wo man in der größeren Gruppe zuhört, bis hin zum Feiern. Und das Feiern oder Socializing war uns immer extrem wichtig. Das heißt, wir haben immer die Gelegenheit, in jedem unserer Häuser gibt es Möglichkeiten, nach der Arbeit auf der Dachterrasse oder auf einem schönen Raum mit guter Aussicht oder im Innenhof auch noch mit den Kolleginnen und Kollegen oder auch mit Fremden, also sprich mit anderen Mietern, noch Zeit zu verbringen, halten wir für extrem wichtig, weil es tatsächlich der zweiten Funktion von Büros in der Neuzeit hilft. Die erste Funktion ist Kreativität befördern durch Austausch. Die zweite ist Bonding, sprich Unternehmenskultur, sprich Identifikation schaffen. Das geht nur über Netzwerke. Und diese Netzwerke baut man noch mal besser bei einem Glas zusammen.
Trotzdem spiele ich mal den Spielverderber und sekundiere mal meinem Kollegen da etwas. Also ich finde, das klingt alles nach einer tollen neuen Bürowelt. Da hätte ich von geträumt, so als Berufseinsteigerin. Film, Nachmittag finde ich auch super. Ist natürlich schon so ein bisschen subjektiv. Man sitzt da im Dunkeln oder im Halbdunkeln, sagen wir mal. Aber man hat ja hinterher viel zu diskutieren, ja, alles d'accord, auch schon mal eine schöne Fete feiern, aber ich merke, dass ich da auch so ein gewisses dumpfes Misstrauen habe, dass ich genau wie Uwe Marx so denke, habe ich dafür nicht auch mein privates Umfeld? Also ich habe so ein komisches Gefühl, wenn sich die Welten zu sehr vermischen. Wo ist denn da die Grenze? Wo hört's denn da auf?
Ich sage es fast ungern, aber das ist eine Frage, die nur aus unserer Generation kommen kann, weil de facto reden wir von fast überwiegend Homeoffice heute. Das heißt, diese Vermischung von Arbeit und Beruf ist zumindest keine Vermischung von Arbeit und Beruf mit anderen Leuten zusammen, sondern vielleicht hat man seine Arbeitszeiten und seine Privatzeiten zu Hause nicht so ordentlich getrennt. Ich bin da kein Freund von, weil ich liebe den Abstand zwischen den einzelnen Orten. Aber heute ist die generelle, sagen wir mal, Startposition, ich bin alleine. dieses voll vereinnahmt werden,
ja,
das sehen wir gar nicht mehr. Sondern wir sehen heute eine Umkehr der Beweislast. Heute muss das Büro einen Beitrag leisten, damit die Menschen mal zusammenkommen, die in einer Firma zusammenarbeiten. Das ist der Auftrag, den ich höre von meinen Kunden. Die sagen uns, was könnt ihr uns denn noch an Hilfe zukommen lassen, damit unsere Leute in guter Stimmung gerne mal zusammenkommen und dann auch was erleben, was sie am Ende auch genießen. Also nicht nur genießen im Sinne von verwöhnt werden, sondern man genießt ja vor allen Dingen, wenn man was schafft. Also es hat auch was mit Selbstverwirklichung zu tun. Und wenn man rausgeht nach einem Tag und sagt, heute habe ich entweder was gelernt oder mit den Kollegen zusammen meine vage Idee vom Homeoffice Montag an dem Dienstag in Realität umsetzen können, dann geht man stärker raus, als man reingegangen ist. Das ist die ganze Idee von Büros der Jetztzeit. Und das ist schon anspruchsvoller als vorher. Wir denken uns ein gutes Büro heute vom Hotel her. Ja, also von guten Hotels, by the way. Ja, also wir reden von Hotels, die einem das Gefühl geben, dass man gerne gesehen wird und dass man versucht, alles zu tun, dass man sich wohlfühlt. Das ist das Leitbild des Büros. Und dann muss es nicht immer ein Vortragsprogramm sein. Das ist bei mir ja mehr oder weniger für alle offen. Na, aber wenn ich weiß, was meine Leute wirklich wollen, weil ich sie kenne seit anderthalb Jahrzehnten, dann kann ich natürlich sehr, sehr stark auch mit denen gemeinsam definieren, was ist denn hier gut. Mancher will Grillabende, der andere spielt dann doch eher blinde Kuh. Das kann man alles machen. Aber die Seele, wer kümmert sich? Und wer ist dafür da? Das hier ist ein toller Ort und ich will, dass er so gespürt wird. Das haben wir natürlich nicht gelernt in der alten Bürowelt. Und das ist absolut entscheidend.
Ich weiß aus einem Vorgespräch, dass Sie auf einer Alm, glaube ich, gewesen sind,
das oder? Stimmt,
mit Design Offices. Worauf ich hinaus will, ist, wir reden von Veranstaltungen jetzt und den Leuten das Arbeiten angenehm machen, ihnen erlauben, zusammenzukommen. Was ist denn da extern möglich oder auch einfach angebracht jetzt so? Wie sollte man die Leute mal außerhalb zusammenbringen? Was wäre da von mir zu viel, was zu wenig? Und was für Erfahrungen haben Sie da gemacht auf der Alm? Das klang ganz cool, ehrlich gesagt.
Also im Kern erstmal ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man bedeutsame Erlebnisse schafft als Firma. Das können auch gute Workshops in ordentlichen Räumen sein. Wenn man dieselbe hat, Glückwunsch. Sonst sucht man sich ein Hotel oder einen Veranstalter wie mich. Und sagt, das müssen halt Tage sein, an denen alles klappt. Das ist erstmal das Wichtigste. Das ist im Alltag. Und viele von den Firmen, mit denen wir arbeiten, haben sich das in Zeiten von Homeoffice und der Unklarheit, wo ist mein Team eigentlich gerade, zu eigen gemacht, recht regelmäßig, gerne mal so alle 6 Wochen, einen ganzen Tag in so einem Team mit 30 Leuten off-site zu verbringen, um dort dann eben was zu schaffen, aber eben auch gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Das ist erstmal die niederschwellige neue Realität, wie ich sie sehe. Wir sind sehr, sehr, sehr begeistert tatsächlich über das Nachfragevolumen in dem Bereich. Das habe ich so gar nicht kommen sehen in Zeiten wie diesen, wo wir mit Rezession, mit Krieg und Inflation genug Gründe hatten, um solche Themen auch mal zu sparen. Nichts davon ist gespart worden, sondern es ist jetzt mittlerweile ein Eckpfeiler von Zusammenarbeit. Und das, was Sie angesprochen haben, Herr Marx, zum Thema Workation, eigentlich nennt man sowas ja, das ist ja absolut nicht Muss, glaube ich, aber es ist eine schöne Idee. Und wir sind halt ein Service-Trupp. Das heißt, ich habe 500 Mitarbeitende, die alle recht jung sind und die schon auch nach sowas Ähnlichem wie mal was anderes gieren. Und da haben wir uns dann halt einen Hof in Tirol für den Sommer gemietet und haben dann alle da durchgeschleust. Das heißt, die Teams sind dann dort für 3-4 Tage hingefahren und haben mit Teams, die sie vorher nicht kannten. Also regelmäßig haben die Berliner dann die Stuttgarter getroffen, da Zeit verbracht, haben sich auch durchaus in ihren Teams dann nochmal in Themen vertieft, aber haben dann eben auch schön an der Feuerstelle am Abend gemeinsam gegrillt. Und solche Sachen haben eine wirklich herzerfrischende Positivität. Das macht wirklich Spaß.
Und der Chef mittendrin?
Der Chef ist ja Pflicht.
Mit jedem Team.
Macht wirklich Spaß. Ich war nicht so oft da, wie ich wollte tatsächlich, aber ich war 4-mal oben. Und ich muss sagen, auch allein dieses Improvisierte, das sind dann halt natürlich Gemeinschaftsbäder und so weiter. Ne? Das ist alles ein bisschen rustikaler. Das macht einen riesen Unterschied bei der Offenheit, bei dem Mut, auch mal Themen anzusprechen und auch mal Leute anzusprechen. Und genau dieses Jahr auf Augenhöhe sich begegnen, fällt leichter, wenn es nicht alles in den eingespielten Bahnen läuft.
Sie haben das eben ja schon mal so angespielt. Es ist auch absolut eine Generationenfrage. Aber jetzt stelle ich mir mal irgendwie so einen biederen 50-Jährigen vor, der eher vom Typ ein bisschen verklemmt ist. Gut, wahrscheinlich wird der auch nicht in ihrem Unternehmen jetzt so glücklich werden, aber dann soll der plötzlich auf so einer Almhütte so viel Gemeinschaft erleben. Wie klappt das denn? Oder kommt der erst gar nicht?
Das Leben ist bunt und auch wir haben natürlich jede Menge Diversität im Team.
Okay.
Ich habe überhaupt nicht festgestellt, dass es da großartige Unterschiede in der Wirkung gibt. Mhm. Wir haben auch teilweise von jungen Leuten viel Skepsis zu hören bekommen. Gerade übrigens nach dem Homeoffice. Nun habe ich relativ viele Kolleginnen und Kollegen, die kein Homeoffice machen können, die einfach in den Häusern vor Ort sind. Für die war es leicht, aber in dem Support Center nennen wir uns, also das, was andere Zentrale nennen würden, haben wir natürlich viele, die das jetzt auch nicht mehr so, man hat seine Routine, man wird schnell Gewohnheitstier und da waren schon ein paar, die sagten, wie soll das denn gehen und da muss man noch Zimmer teilen und dann ist es ein Bett und keine richtige Kluft dazwischen und so weiter. Es hat sich alles in sehr, sehr schnell in nicht nur Wohlgefallen aufgelöst, es hat richtig Spaß gemacht und ja, ich verrate nicht zu viel, das weiß das Team, wir haben für den nächsten Sommer wieder gebucht.
Eine Frage habe ich mir ganz groß aufgeschrieben und die würde ich gerne auch hier mal diskutieren. Nach wie vor hat Büro, Einzelbüro ja schon was mit dem Thema Status zu tun. Auch junge Kollegen sagen, das wäre ein ganz tolles Gefühl, jetzt mal für sich ein Zimmer zu haben, ein Zimmer für sich allein, weil sie durch die ganzen Wechsel, Studienorte wechseln, Studentenbutze endlich angekommen sind. Ja, nun sagen Sie ja, das ist nicht so der Widerspruch, sondern die können ja auch so eine Rückzugsmöglichkeit haben. Aber trotzdem, man kann ja auch auf den Geschmack kommen, wie schön das ist, seine eigenen 4 Bürowände zu haben. Wie begegnen Sie denn sehr aufstiegsorientierten, sehr statusbewussten Menschen? Die sterben ja nicht einfach jetzt aus, weil wir die Pandemie und Homeoffice haben. Aber statusbewusste Führungskräfte, wie werden die denn da aufgefangen, wenn die gar nicht mehr diesen Status so zelebrieren können? Wo können die ihre Wirkungsmacht entfalten? Haben Sie für die auch Antworten?
Das ist in der Tat ein reines Führungsthema, hat mit dem Büro gar nichts zu tun. Es hat was mit Vorbildern zu tun. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich habe kein Büro.
Aber da sind Sie kein typischer Chef, wenn ich das so sagen darf.
Aber das sehen wir bei unseren Kunden auch. Wenn natürlich alle von irgendwelchen Open Plans und Gemeinschaftsbüros und der Wohnküche reden, aber der Chef geht da nicht hin, sondern macht die Tür zu hinter seinem Einzelbüro, dann ist es natürlich genau das, nämlich nur Show und wird auf gar keinen Fall funktionieren. Das heißt, wenn man es nicht vorlebt, wird es nicht funktionieren. Ich habe natürlich auch Rückzugsbedarf und jeder meiner Kolleginnen und Kollegen hat Rückzugsbedarfe, aber dafür gibt es halt dann Räume. Das heißt, es ist nicht, steht kein Namensschild dran, sondern ich gehe dann in der Telefonbox oder ich gehe raus. Ich bin übrigens auch ein großer Fan davon, einfach mal zu sagen, nein, wir machen keine Videokonferenz, sondern du rufst mich einfach an, weil dann kann ich auch rumlaufen. Und dann gehe ich auch mal in den Innenhof und kriege noch ein bisschen frische Luft beim Telefonieren.
Aber Herr Gripp, dann sind Sie aber auch, glaube ich, kein ganz typischer Chef. Ne? Es gibt viele Untersuchungen, dass diejenigen, die sehr bei Videokonferenzen leiden, Führungskräfte sind, weil sie nicht mehr so sichtbar sind, ja, weil sie merken, dass ihnen die Mannschaft sozusagen entgleitet.
Das Thema sehe ich total.
Ja, das ist ja auch ihr Konzept, aber das heißt, ich übersetze das so etwas oder breche so etwas runter. Führungskräfte müssen sich radikal neu aufstellen in Homeoffice-Zeiten und müssen dann eben mittags auch am Tisch sitzen und mitschmausen und eben nicht mit 5-mal die Woche zum Edelitaliener da mit ihrem Stellvertreter.
Riesenthema. Ich glaube, das ist das größere Thema als die Büroarchitektur, ist das Thema Führung. Und Führung auf Distanz ist nicht gelernt von vielen. Wir sehen es bei ganz, ganz vielen Firmen, dass mit Verlaub die ärmsten Schweine sind das mittlere Management. Als Oberchef kann ich immer sagen, macht's halt irgendwie, ja, aber einer muss es machen. Und das sind die, die oftmals unter wirklichen Zugriffsschwierigkeiten auf ihr Team leiden, nicht genau wissen, wie sie es auf Distanz hinkriegen. Da ist ein bisschen Kontrollverlust, Angst dabei, aber auch der mangelnde Zugriff auf große Steuerungshebel. Ich weiß gar nicht, wie ich Impact haben soll. Ich weiß gar nicht, wie ich, braucht mich überhaupt noch irgendjemand? Ja, bis hin zur Frage, okay. Ich habe verstanden, es gibt in der vereinzelten Situation des Homeoffices gibt es Lücken der Zusammenarbeit? Gibt es Themen, die einfach nicht gemacht werden? Es wird kaum Innovationen geschaffen, kaum einer traut sich ein Risiko. Niemand hebt die Hand in einem Zoom-Call, um einen spontanen, unausgegorenen Gedanken zu äußern. Das macht einfach keiner. Und deswegen fallen solche Themen weg. Dann weiß ich es als Chef, sage ich, okay, ich muss das machen. Dann muss ich plötzlich sagen, ich brauche euch 8 Leute nächsten Donnerstag, den ganzen Tag. Dafür werde ich einen Raum besorgen, eine Agenda schreiben, euch vorher sagen, was ihr vorbereiten sollt. Ich werde den Tag irgendwie produktiv gestalten, sodass wir auch in guter Energie durch den Tag kommen. Dafür sorge ich. Ich dokumentiere das Ergebnis und ich fasse irgendwie nach. Das können nicht alle. Und das wissen auch alle, dass sie es nicht können. Und das ist unsere größte Herausforderung, nicht als für mich als Büroanbieter, sondern für die Firmen. Und dafür ist die Frage, wie kriege ich, das ist ja wieder der Schlag zurück zu meinem Geschäft, wie kriege ich denn die Chancen auf Erfolg verbessert in dieser doch sehr unkomfortablen Lage für Führungskräfte, indem die Menschen gerne kommen und dann auch wirklich in einer guten Stimmung durchfunktionieren. Das ist ein Riesenthema.
Ich habe keine Frage, sondern einen Vorschlag. Was die Hörer nicht sehen können, logischerweise draußen ist es stockdunkel. Herr Gripp fährt heute noch von hier aus Frankfurt in eine große deutsche Stadt. Es ist schon recht spät, er soll seinen Zug nicht verpassen. Wir arbeiten ja auch schon seit 7 Uhr morgens, 7:30.
Bisschen später.
Bisschen später. Schon. Aber wir haben jetzt genug gearbeitet hier in unserem schönen Büro. Hochhaus, würde sagen, wir beenden das. Bisschen stumpf, aber irgendwann ist der Arbeitstag halt vorbei. Herr Gripp, schön, dass Sie da waren. Das war super interessant mit Ihnen und unterhaltsam. Danke an Joachim Gripp, auch für die Erklärung, warum wir alle nicht zu bescheiden sein sollten, was unsere Büros betrifft. Danke fürs Zuhören. Und an David Brucklacher und Kevin Gremmel für die technische Unterstützung. Und hören Sie mal wieder rein im Podcast Beruf und Chance.